Heute zu Gast der Baobab-Gründer Vinzenz Klemm.
Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind, dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Adelt.
Servus Leute, Marco wieder hier. Habe die Ehre. Wir gehen heute in die nächste Runde vom Performance-Podcast. Am Start ist Vinzenz Klemm. Der hatte heute zwei Bewerber für sein neues Startup in Frankfurt getroffen und bei der Gelegenheit hat er gleich bei uns im Clark Office vorbeigeschaut. Vinzenz sitzt mir jetzt auch live und in Farbe gegenüber. Ihr kennt das mittlerweile. Er braucht sich nicht selbst vorstellen. Das übernehme ich direkt. Was müsst ihr über Vinzenz wissen? Er hat seinen BWL-Bachelor an der Uni Passau gemacht, nur kurz unterbrochen für ein Auslandssemester in Argentinien. Nach dem Bachelor ist er dann für seinen Master in die USA gezogen, nach Baltimore an die berühmte Johns Hopkins University. Es wird euch wenig überraschen, das Studium hat er nicht abgebrochen, sondern natürlich komplett durchgezogen. Als er damit fertig war, ist er nicht nach Deutschland zurückgekommen. Da ging sein USA-Kapitel weiter. Für seinen ersten Job ist er dann nämlich an die Westküste in die Bay Area nach San Francisco gezogen. Für ProSiebenSat.1 war er im US-Team im Bereich Early Stage Investments tätig. Sein Einstieg in die Startup-Welt also. Ab 2016 hat er dann selber ein Startup in San Francisco mit aufgebaut. Gabi, Get a Better Insurance. Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Das hat er viele Jahre gemacht. Das Unternehmen gibt's immer noch. Vinzenz ist am Ende letzten Jahres zurück nach Deutschland gekommen. Aus einem guten Grund. 2021 hat er sein nächstes Venture gegründet. Baobab. Habt ihr sicher noch nichts von gehört? Hat einen guten Grund. Ist nämlich noch ganz frisch. Dort geht es um Cybersecurity. Die erste Finanzierung hat er sich vor ein paar Wochen gesichert. Spannende Story, dazu hören wir gleich sicher mehr. Jetzt aber rein in die Folge. Vinzenz, schön, dass du da bist.
Hallo Marco, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Cool, dass du da bist. Bist du bereit?
Ja.
Dann let's go. Du bist ja seit Jahresanfang zurück in Deutschland, nach so vielen Jahren in den Staaten. Was vermisst du am meisten an den USA?
An den USA vermisse ich, an San Francisco, meiner alten Heimat, vermisse ich eigentlich am meisten die Natur. Um San Francisco herum wunderschöne Berge, Hügel, das Meer, Weingebiete, alles, also das fehlt mir sehr.
Du wohnst jetzt wieder in Berlin.
Richtig.
Okay, das ist ein schön krasser Kontrast. Da hast du weniger Berge.
Ja, genau. Nee, Berlin ist ja eher Großstadtdschungel.
War San Francisco auch dein Lieblingsort in den USA?
Ja, San Francisco oder Washington. Ich habe nämlich eigentlich in Washington studiert, nicht in Baltimore, aber das ist das war ein sehr schöner, das war von den zwei Orten, in denen ich gelebt habe. San Francisco und Washington gibt es da eine enge Konkurrenz.
Mittlerweile warst du ja morgens wieder in Berlin auf, ich habe es gerade gesagt. Nimm uns mal mit, wie startest du dort mittlerweile in den Tag?
Naja, also normalerweise, mein Tagesablauf hat sich gerade etwas geändert, weil wir unser erstes Office bezogen haben. Das heißt, die Homeoffice-Zeit ist vorbei. Das ist, glaube ich, die größte Neuerung. Wenn ich es schaffe, gehe ich vor der Arbeit laufen. Wenn nicht, dann danach. Genau. Und jetzt ist sozusagen noch hinzugekommen, dass ich nicht mehr Homeoffice mache, was mir auf Dauer, glaube ich, auch nicht so gut so sehr liegt, sondern wir in Berlin Mitte ein Büro bezogen haben.
Okay. Wann klingelt morgens mal dein Wecker?
Meistens so gegen 7:30.
Und du brauchst dann auch einen Wecker oder ist es die natürliche Uhr, die dich dann weckt?
Ich brauche meistens keinen Wecker, stelle ihn aber trotzdem.
Okay, prima. Als Second Line. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um dich wohlzufühlen?
Ich bräuchte wahrscheinlich 7 Stunden und krieg das aber nicht immer unter der Woche und hole das dann am Wochenende nach.
Also da deutlich mehr.
Ja, da dann deutlich auch mehr.
Eher mal 8, 9, 10 oder wie lange?
Ja, doch, das ist so ein bisschen der Luxus, den man dann hat, am Wochenende dann auszuschlafen. Das finde ich sehr gut.
Was passiert denn, wenn du morgens, also sagen wir mal in der Woche, einen ganz normalen Arbeitstag, dann wachst du morgens auf, ist 7:30. Was passiert in der ersten Stunde bei dir?
Wenn man annimmt, dass mein erster Termin das noch zulässt, dann gehe ich laufen.
Sofort nach dem Aufstehen?
Relativ bald danach, ja.
Okay.
Eigentlich, das ist so zum Aufwachen ganz gut, mehr oder weniger direkt raus.
Und da hast du auch noch nicht aufs Handy geschaut in dem Augenblick?
Doch.
Okay, also das zuerst.
Das leider zuerst. Das versucht man, ja. Vielleicht ist das nicht so gut, aber Dadurch, dass ich das Handy auch meistens mit zum Laufen nehme, bleibt das nicht aus.
Also das Handy liegt auch mal neben dem Bett?
Ja, das liegt noch neben dem Bett.
Gut, also erst der Blick aufs Handy und dann an vielen Tagen geht es dann erstmal los auf die Joggingrunde.
Genau, ich schaue dann erstmal natürlich, also wenn ich aufs Handy schaue, gibt es Sachen, wo man direkt reagieren kann oder sollte oder kann das warten und dann geht's auf.
Hast du da einen Tipp für eine Joggingrunde in Berlin?
Tiergarten ist meine...
Okay, also du wohnst auch in Mitte.
Genau, ich wohne auch in Mitte. Genau, und da ist der Tiergarten das Beste.
Das heißt, wohnen in Mitte und arbeiten in Mitte.
Genau. Ich habe vor kurzem im Prenzlauer Berg gelebt. Allerdings war das joggingmäßig nicht so gut.
Okay, also wenn ihr morgens mal einen Startup-Talk machen wollt, einfach im Tiergarten laufen gehen, könnt ihr den Vincent mal treffen. Du kommst dann zurück. Gibt es dann noch Frühstück oder verzichtest du drauf morgens?
Meistens verzichte ich drauf.
Okay.
Also das Wichtige ist, dass es einen Kaffee gibt. Aber wenn das da ist, dann komme ich bis zum Mittag.
Gut. Wir haben im Intro schon gehört, du hast sehr lange in den Staaten verbracht. Was war eigentlich damals der Auslöser, dass du mit Anfang 20 in die USA gezogen bist?
Ja, das war der Grund dafür war mein Studium. Aber das Studium habe ich auch ein bisschen bewusst danach gewählt, dass das dann in den USA stattfindet. Ich habe, wie du schon gesagt hast, zunächst mal BWL studiert und dann im Startup-Bereich gearbeitet, verschiedene Stationen. Und wie das so üblich ist, hatten vor mir die Generationen, die vor mir in den Arbeitsmarkt gekommen sind, alle noch ein Diplom. Und es war so die Standard-Aussage, dass man mit dem Bachelor ja eigentlich nichts ist. Und deswegen musste sozusagen Master her. Und dann um dort gleichwertig zu sein. Jetzt war mir klar, dass ich ins Ausland wollte und dann habe ich mir verschiedene Programme angeschaut und dann auch gesehen, okay, es gibt vielleicht auch nochmal die Komponente, wo will man denn eigentlich vielleicht auch landen? Und da war USA dann oben auf und dann habe ich internationale Beziehungen und VWL an der Johns Hopkins studiert.
Und dann auch bewusst diese Universität ausgesucht?
Ja, bewusst deswegen. Also ich habe, das war ganz interessant. Ich habe mit vielen, das ist ja kein BWL-Master, deswegen war das auch nochmal eine andere Gruppe von Leuten und vielleicht auch ein bisschen anderes Studieren, anderes Fach. Ich habe mir viele BWL-Master angeschaut und dann habe ich immer mit Leuten gesprochen, die diese Master gemacht haben und ein paar Jahre schon im Job waren. Und da war bei den BWLern immer so ein bisschen, die haben über Sachen geredet wie, was war dein Return on Investment für den Master? Hat es dir geholfen, in diese und jene Consulting-Firma zu kommen? Was natürlich cool ist, wenn man das schafft und das auch das Ziel ist und das ist auch nichts, was ich damals irgendwie nicht vielleicht vorgehabt hätte. Aber als ich dann mit den Leuten gesprochen habe, die ich eher zufällig kennengelernt habe, die diesen Master gemacht haben, der auch meinem Interessengebiet entspricht, diesen Master in Johns Hopkins, die haben eher gesagt, naja, es hat mir geholfen, das zu machen, was ich will, also ähnlich wie die anderen auch, aber eben es war auch eigentlich die beste Zeit ihres Lebens. Und das war für mich dann der ausschlaggebende Punkt, genau das zu machen.
Ist es bei dir auch so, dass du rückblickend sagst, das waren die besten 2 Jahre meines Lebens bisher?
Ja, es kommt da ran, würde ich sagen. Gibt's noch ein paar andere Jahre, die vielleicht in Konkurrenz stehen, aber es ist auf jeden Fall dort oben irgendwo.
Das ist ja so, wenn man Anfang Mitte 20 ist, dann trifft man erfahrungsgemäß wichtige Entscheidungen und meist solche Entscheidungen, die massiv beeinflussen, wie man dann später mit 40, 50 oder auch 60 lebt. In dieser Zeit, als du erstmal Bachelor schon in Passau warst und dann in die USA übergesiedelt bist, wer oder was hat dich da am meisten beeinflusst in diesen Jahren?
In den USA zunächst mal die Kultur in dem Sinne, dass es weniger hierarchisch wirkt. Das habe ich schon in der Uni gemerkt, im Job und in meiner unternehmerischen Karriere dann später natürlich noch viel mehr, aber das ist mir schon dort klar geworden. Das Gefälle zwischen dem Professor und dem Studenten war auch ähnlich gering, wie es dann später sozusagen im Berufsleben ist. Und das fand ich irgendwie total cool.
Wann hast du eigentlich zum ersten Mal festgestellt, dass du erfolgreicher sein kannst als andere Menschen? Damals in den USA?
Ich glaube, dass ich gemerkt habe, dass ich erfolgreicher sein will. Es war mir noch nicht sicher, ob das klappt.
Und du hast aber das Bewusstsein damals schon in USA entwickelt.
Ja, ich habe diese Motivation habe ich schon entwickelt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen was mich dann dazu geführt hat, in den USA zu studieren und diese Sachen alle auszuprobieren. War schon natürlich so ein gewisser Drive, dass da noch mehr ist. Genau, was daraus wird, wusste ich noch nicht oder zu dem Zeitpunkt.
Was hättest du denn mit 20 schon gerne gewusst, was du dann erst im Laufe der Jahre gelernt hast?
Ich glaube, was ich damals, glaube ich, schon gerne gewusst hätte, ist, ich hätte mir vielleicht eine gewisse Gelassenheit gewünscht in der Rückschau, dass man, das sagt sich vielleicht im Nachhinein auch ganz leicht, aber das ist sicherlich was, was ich mir gewünscht habe und oder was ich mir geraten hätte im Nachhinein, ja.
Weil du zu verbissen warst?
Ja, ich weiß nicht, ob ich so verbissen war. Ich glaube nicht unbedingt verbissen, vielleicht eher auch besorgt, kann man es auch nennen. Ja, also es ist, manchmal hat es sich in Verbissenheit geäußert. In der Uni vielleicht gar nicht so sehr, aber vielleicht so in den ersten frühen Jahren im Job schon mehr, dass man dann gesagt hat, okay, jetzt muss man das aber sozusagen beweisen. Genau, aber da gab es schon so Elemente, sicherlich aber noch nicht zur Uni-Zeit.
Okay, also sprich mehr eine Lockerheit, an die Themen ranzugehen.
Genau, ich glaube, ich war am Anfang des Studiums, also wirklich von Anfang 20, war ich eher weniger besorgt und sehr gelassen. Dann, als sozusagen man sozusagen auf Sicht fuhr, fertig zu werden, hat sich das dann schlagartig geändert.
Spannend. Machen wir mal einen Sprung. Nach dem Studium bist du dann in die West Coast gezogen, für Pro7Sat1 damals. Und hast du in San Francisco im Bereich Early Stage Investments gearbeitet. Und ich gehe mal davon aus, dass die Entscheidung damals nicht aus der Laune raus entstanden ist. Warum damals dieser Schritt in die Startup- und Venture-Welt? Was war deine Motivation?
Naja, ich kannte das ja schon von vorher. Ich hatte das in Berlin, hatte ich schon mal einige kurze Stationen in dieser Welt gehabt. Und die haben mir Spaß gemacht.
Das waren Praktika.
Genau, das waren Praktika und zwischen Bachelor und Master auch so kurzzeitige Positionen. Es war mir klar, dass ich wieder dorthin zurück wollte. Ich habe diesen Master gemacht. Viele meiner Kommilitonen damals haben ganz andere Wege eingeschlagen. Die sind zur Weltbank gegangen. Mein bester Freund aus dieser Zeit ist zurzeit in Syrien und arbeitet dort fürs Rote Kreuz. Also wenn ich sozusagen mit diesen Leuten treffe, denen kann ich was über Startups erzählen und so. Und das ist auch, finden die auch interessant, aber das ist eine ganz andere Welt. Und ich habe auch dadurch immer so ein bisschen die Brille auf, von wegen, ja, ich bin erfolgreich in dieser Welt, aber es gibt auch noch ganz andere Welten, wo Leute extreme Sachen leisten, die teilweise noch viel extremer sind als das, was ich tue, und noch eine größere Verantwortung haben. Genau, das ist, als ich dann an die West Coast gegangen bin, wollte ich wieder zurück in die Startup-Welt, weil was viele meiner Kommilitonen gemacht haben, ist, sie sind in große Institutionen gegangen. Weltbank, teilweise Auswärtige Amte, die jeweiligen auswärtigen Ämter der verschiedenen Länder, EU-Kommission und so weiter und so fort, oder die verschiedenen EU-Institutionen. Und da habe ich gemerkt, dass ich dafür zu ungeduldig bin, in solchen Jobs zu arbeiten. Weil es natürlich so, wenn man von Politik im Unternehmen spricht, dann kann man nochmal in Institutionen schauen, wo das eigentlich zum Kernbestandteil gehört. Und damit wäre ich eigentlich nicht glücklich geworden. Das ist mir auch klar geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, diese Welt, also diese Startup-Welt, der ich mal kam, die bietet ja eigentlich das, dass man sozusagen vielleicht nicht seine Zeit absitzen muss, sondern dass man relativ schnell auch in Verantwortung kommen kann. Und dann war natürlich noch ein glücklicher Zufall, dass ich in den USA studiert habe. Und wenn man in den USA einen Master macht, hat man ein Visum für die USA. Ein Jahr. Und dann hatte ich Zeit, war jung und habe gesagt, warum soll ich denn jetzt eigentlich in Deutschland für ein Startup arbeiten? Das kenne ich ja alles schon. Oder in dieser Welt. Ja. Dann gehe ich doch mal lieber nach San Francisco. Habe mir dann einen Flug hingebucht, habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ich dort kannte. Es waren zwei. Also hatte dort kein großes Netzwerk. Und habe rumgefragt, ob denn da jemand einen braucht, der gerade irgendwie einen Master in internationalen Beziehungen gemacht hat. Da haben wir natürlich eigentlich in lange Gesichter geschaut, weil natürlich irgendwie Engineers gesucht und nicht solche Leute wie mich. Dann kam noch hinzu, dass in einem Startup zu arbeiten mit so einem Visum eigentlich sehr schwierig ist, weil Startups dafür nicht ausgelegt sind und auch die Folgevisa eigentlich nicht wirklich bekommen. Das heißt, ist mir dann auch relativ schnell klar geworden, ich muss eigentlich ein bisschen größeres Unternehmen finden, das mich sponsern kann. Und dann kam so ein bisschen eins zum anderen. Jedenfalls bin ich dann an meinen damaligen Chef bei ProSieben geraten, der mich dann dort eingestellt hat, um dort Early Stage Investments zu machen.
Also der damalige Chef, der saß dann schon in den USA.
Genau.
In Deutschland.
Ja, der saß in den USA und hat dort ein Team aufgebaut. Das ist mein späterer Mitgründer, der Hanno Fichtner, den ich über zwei Ecken aus diesen Kontakten, die ich mir da sozusagen zusammengeklaubt hatte, dann irgendwann eine Intro zu ihm bekommen hat. Und genau, er hat mich dann eingestellt und er meinte, du hast ja schon mal, hast schon Investmenterfahrung, Visum brauchst du auch nicht, super. Und genau, und wenn du noch Deutscher bist, das ist vielleicht im deutschen Konzern auch nicht so schlecht, wenn du mal in die Zentrale musst.
Also das war dein Startschuss in San Francisco. Ist eine schöne Überleitung auch mit dem Hanno. Wenn man in deinen Werdegang schaut, sieht man auch schnell, dass Startups bei dir keine Eintagsfliege sind. Nach ProSiebenSat.1 kam dann relativ schnell die erste Co-Gründung, hast du gerade schon angerissen. Du hast ja 5 Jahre lang ein Finanzstartup in San Francisco damit aufgebaut. Gabi Get a Better Insurance. Mhm. Sehr erfolgreich das Ganze, gibt's auch immer noch. Und by the way, geführt von Hanno Fichtner, den man aus der Berliner Szene von Hitfox kennt. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber zurück zur Gründung damals. Warum eigentlich San Francisco und nicht 60 Kilometer weiter im Silicon Valley?
Naja, also das ist an sich kein großer Unterschied. Das ist ja ein großes Gebilde. Und im Valley leben hauptsächlich die Familienväter und Mütter, die dort arbeiten. Und so ist auch so die Stimmung da. Ja? Also es ist sehr so wie so ein Vorort, ja? Wie man es sich so vorstellt. Da wird so im Vorgarten gegrillt und das ist auch ganz schön, wenn man das mag. Aber wenn man nun gerade irgendwie Mitte, Ende 20 ist und noch was erleben will, dann will man eigentlich lieber in die Stadt. Da war auch dann sozusagen der Job angesiedelt.
Also macht es fürs Business ja keinen Unterschied, ob du jetzt 60 Kilometer weiter links oder rechts wohnst?
Nicht wirklich. Das ist eigentlich eine große Szene. Ja.
Macht es einen Unterschied bei der Rekrutierung?
Ja, die Leute in San Francisco sind etwas jünger im Valley unten kriegt man eher Leute, die ja schon so ein bisschen sich gesettelt haben. Ja. Das ändert sich aber auch zur Zeit ein wenig. Die meisten Leute gehen ja aus San Francisco wieder weg. Aber es fehlt nochmal ein weiteres Thema für einen weiteren Podcast.
Wie hat sich das denn eigentlich, schönes Thema, wie haben sich denn jetzt eigentlich deine Mietkosten entwickelt?
Die Mietkosten waren generell eigentlich immer sehr hoch, sind dann aber in dieser Höhe eigentlich stagniert. Dadurch, dass es auch in San Francisco so Rent Control, also so Mietspiegel gibt.
Und jetzt in Berlin ist dann ja für ihn ein Schlaraffenland.
Ach so, das meinst du ja. Natürlich in Berlin ist es da hingegen auch ist es da auch wieder eher ein Schlaraffenland. Ja, das stimmt.
Prima. Naja, wie gesagt, 5 Jahre Aufbau eines US-Startups, da lebt man viel. Wenn man mal von außen auf das Ganze schaut, sieht man ja meist nur die Erfolge. Die wenigsten sehen aber diese Langtäler, die man als erfolgreicher Gründer einfach durchlaufen muss. Gibt es eine wichtige Eigenschaft, die dir bei diesem Auf und Ab im Gründerleben einfach besonders geholfen hat?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich habe schon so eine gewisse Zähigkeit. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, dass wenn auch Sachen schlecht laufen oder so und man auf Widerstände trifft, dass ich dann nochmal so einen extra Motivationsschub bekomme. Das war vor allem in den frühen Phasen bei Gabi sehr wichtig. Mal angenommen, man versucht die ersten Versicherungen auf die Plattform zu bekommen. Sicherlich was du auch ganz gut kennst. Dass man dann bei der gleichen Versicherung, wenn man 5-mal Nein gehört hat, auch noch rufen manche Leute vielleicht 6-mal, 7-mal an. Ich habe auch gern einfach mal 25-mal angerufen, bis es dann irgendwann geklappt hat. Und das macht halt nicht jeder gerne, sich 25 Neins abzuholen.
Wo hast du das gelernt?
Ich glaube, das kann man, also vielleicht kann man es lernen, aber ich habe es, glaube ich, nicht gelernt. Ich glaube, das ist so ein gewisser Trotz, den ich immer schon in mir hatte.
Gut. Es gibt ja heute schon einen fast inflationären Hype rund um Startups und die ganze Szene. Früher hat es mal ganze Uni-Jahrgänge ins Banking oder ins Consulting getrieben. Heute sind Startups eine der attraktivsten beruflichen Anlaufstellen für junge Talente. Frage an dich als Insider. Was denken viele Außenstehende über die Startup und die Startup-Arbeit, was gar nicht stimmt?
Ich glaube, viele haben so dieses Bild von so einem Startup im Kopf, wo so den ganzen Tag Tischtennis gespielt wird. Ich habe viele Startups gesehen. Ich habe eins gesehen, da wurde sehr, sehr viel Tischtennis gespielt, aber bei den meisten eigentlich nicht. Aber was steht eigentlich dahinter? Es geht nicht um Tischtennis, sondern was das heißt, ist eigentlich, dass man denkt, da wäre alles so ein bisschen nicht so, die Arbeit nicht so ernst oder so wichtig wie in einem großen Unternehmen, weil die Leute nicht so aussehen. Und ich glaube, das ist ein großer Trugschluss. Nur weil einer einen Hoodie anhat, heißt das nicht, dass es dann nicht richtig um ernste Themen geht und dass man da irgendwie, das ist eigentlich ganz im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich teilweise noch sehr viel ernster, weil die Entscheidungen, die man trifft in einem kleinen Unternehmen, natürlich viel existenzieller oft sind, bei Definition.
Ja, Fun Fact, wir sitzen heute im Frankfurter Büro von Clark und eine Tischtennisplatte haben wir ja tatsächlich auch nicht. Hatten wir auch noch nie. Du lass uns mal ins Jahr 2020 springen. Letztes Jahr. Da hast du die Entscheidung getroffen, ich gehe zurück nach Deutschland. Wie triffst du solche Entscheidungen? Schnell und einsam oder ganz langsam nach Besprechung mit vielen Menschen? Nimm uns mal mit.
Ich bin eigentlich bei solchen wichtigen Entscheidungen eher jemand, der das, wie nennt man das, überdenkt, overthinking, genau, der lange an so einer Entscheidung kaut. In dem Fall und in vielen anderen Fällen auch versuche ich da sehr analytisch ranzugehen und das aus vielen Seiten zu betrachten. Bei der Sache zum Beispiel jetzt, als ich zurückgekommen bin, habe ich, sobald es dann Corona-mäßig möglich war, mal einen kurzen Trip nach Europa gemacht, um mit, ich glaube, es waren am Ende 7 Menschen zu sprechen, die mir wichtig sind. Das sind so Fälle wie mein Bruder zum Beispiel, aber auch so Mentoren eher aus professioneller Sicht. Und habe mir gedacht, naja, so jetzt hast du dir so eine Entscheidung zurechtgelegt und so eine Begründung dafür. Daran habe ich natürlich vorher gekaut. Wenn jetzt von diesen 7 Leuten, die dir wichtig sind, 5 sagen, du hast sie nicht mehr alle, dann musst du dir nochmal Gedanken machen. So, und das war einfach nur mal so ein, um mal so ein Beispiel zu nennen, wie ich da rangegangen bin. Wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, bin ich ein großer Fan davon, die dann auch schnell, kurz und schmerzlos umzusetzen.
Du sagst schon, wenn es eine wichtige Entscheidung ist, das zieht sich dann eher über Wochen.
Genau, also das findet dann allerdings eher auch sehr viel in mir statt. Also ich weiß nicht, ob man das dann sozusagen von außen mitbekommt, aber das, das ist sicherlich so.
Und fragst gezielt Menschen, die da wichtig sind.
Ja.
Gut, verstanden. Zurück in der Story. Die Frage, what's next? Ich habe es im Intro schon angerissen. Du startest gerade dein neues Startup, Baobab. Vielleicht sag erst mal, was steht denn in diesem Namen?
Ja, also der Name Baobab ist ganz, ganz spannend. Das ist ein Baum, ist einer der widerstandsfähigsten Bäume. Ich glaube, auf Deutsch ist er irgendwie Affenbrotbaum. Wird bis zu 1500 Jahre alt, kann Wasser speichern und ist mehr oder weniger unkaputtbar. Und da es bei meinem neuen Startup auch wieder um ein Versicherungsthema geht und wir gleichzeitig versuchen, die Firmen, die wir versichern, resilienter zu machen gegen Cyberangriffe, haben wir gedacht, okay, ist das eine ganz gute Metapher, die vielleicht nicht so abgedroschen ist wie der nächste griechische Gott, nachdem man dann eine Versicherung benennen kann.
Mach mal einen Pitch. Was bietet die Firma genau an?
Wir verbinden Cybersicherheit mit Cyberversicherung für kleine mittelständische Unternehmen. Genau, und da ist vielleicht erstmal, was man erstmal verstehen muss, ist das Problem, das wir versuchen zu lösen. Einige der Hörer werden sicherlich schon was mitbekommen haben, dass Cyberattacken ein Riesenproblem geworden sind auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland. Im Schnitt kosten Cyberattacken die deutsche Wirtschaft ungefähr 6% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr. Also 220 Milliarden, das ist die Zahl, die Bitkom vor ein paar Monaten rausgegeben hat. Das heißt, es ist ein wirklich extrem großes Problem. Wenn man sich überlegt, dass Deutschland nur vielleicht, wenn es hochkommt, 1-2% wächst im Jahr. Und jetzt die Frage, was ist die Antwort der Versicherungswelt darauf? Und die Versicherungswelt gibt ja schon seit vielleicht ungefähr ein Jahrzehnt knapp Cyberpolicen raus für Firmen. Allerdings haben sie sich noch nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, oder nachhaltige Gedanken darüber gemacht, wie man diese Firmen eigentlich sicherer macht. Weil sie natürlich aus der Versicherungsseite kommen und eigentlich auch sozusagen den Versicherungswerkzeugkasten natürlich kennen und bedienen und bespielen. Es wäre aber natürlich im starken Interesse auch der Versicherer, die eigene Schadenquote positiv zu beeinflussen und gleichzeitig dem Unternehmen was Gutes zu tun. Damit baut man dann ja auch ein besseres Produkt. Und genau das tun wir. Indem wir Cybersicherheitsmaßnahmen machen für die Firmen und sie dann auch versichern. Das heißt, das Residualrisiko, was wir haben, ist eigentlich geringer als bei der normalen Versicherung. Und die Firma, die wir versichern, hat auch noch was davon.
Wo kam denn die Idee her? Schon damals in den USA oder erst dieses Jahr in Deutschland?
Genau, also es ist ein fundamentales Problem natürlich, das erstmal, dass ich erkannt habe, was natürlich auch viele andere erkannt haben, ist ja kein Geheimnis, dass das dass Ransomware-Attacken zum Beispiel ein Riesenthema sind. Und ich habe dann, als ich wieder zurück war, habe ich mir dann angeschaut, okay, wie lösen verschiedene Stakeholder dieses Problem? Und da habe ich eben gesehen, dass es schon die Situation eben in Europa beschrieben. Es ist eigentlich, da gibt es ein paar Firmen, die machen hin und wieder, Versicherer, die machen hin und wieder mal so Assistenzleistungen. Das ist allerdings noch relativ gering. Ich habe dann in den USA gesehen, dass der dortige Markt schon sehr viel weiter ist und das schon sehr viel bewusster angeht, das Risiko auch besser bepreist. Und habe dann in Gesprächen mit der hiesigen Versicherungsszene nicht das Gefühl gehabt, dass Versicherer hier eine große Urgency hatten, auch das Gleiche umzusetzen, sondern eigentlich das Produkt so weiterverkauft haben und auf die gestiegenen Schadenquoten war die Antwort eigentlich Ausschlüsse, also Haftungsausschlüsse und Preiserhöhung. Und ich glaube, das kann man eben besser machen.
Da bist du jetzt mit deiner Vorgeschichte, gerade mit Gabi auch, hast ja schon ein bisschen was du mit an den Tisch bringst. Auch dein Mitgründer, der ehemalige CDO von Koya, bringt genauso was mit an den Tisch. Von daher eine ganz vielversprechende Gründung. Und ich glaube, dadurch, dass es auch viele Hörer und Hörerinnen gibt, die aus der Versicherungsbranche kommen, von Risikoträgern, aus der Maklerschaft, bin ich mir bewusst und ich glaube fest dran, dass man von Baobab noch einiges hören wird. Ihr habt jetzt auch gerade eure erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Darfst du dazu schon was sagen?
Naja, ich kann sagen, dass wir sie abgeschlossen haben und sehr zufrieden sind. Natürlich das Wichtigste war, dass du dabei bist, Marco, als Klaggründer. Genau, und es ist, also Marco ist dabei, verschiedene Venture Capital Fonds aus Berlin. Der Fonds, der die Runde angeführt hat, Project A Ventures, hat auch schon in Gabi investiert in der ersten Runde und das spricht eigentlich auch dafür, dass sie vielleicht nochmal in mich investieren wollten, hat mir geschmeichelt. Und dann haben wir eben noch eine ganze Reihe von Unternehmern aus der InsurTech-Welt dabei und generell einfach erfolgreiche Tech-Unternehmer, die ich über die Jahre kennengelernt habe, wo ich mich freue, dass sie jetzt auch in mich investiert haben, in meine Firma.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, Cybersecurity, richtig gutes Team. Ich packe euch mal den Link zu Baobab in die Shownotes rein. Gerade wenn ihr aus der Versicherungswelt kommt, schaut euch das mal an. Wir behalten das auf jeden Fall im Blick. Mindestens. Aber lass uns nicht nur über Arbeit sprechen. Wenn dir mal alles zu viel wird und nicht mehr fokussiert bist, was machst du dann?
Dann gehe ich oft laufen. Das ist sozusagen das, was man immer machen kann, was dann natürlich zur Verfügung steht. Deswegen mag ich das auch ganz gern. Um runterzukommen, ist mir das sehr wichtig.
Aber rein spaßmäßig oder nimmst du daran Wettkämpfen teil?
Rein spaßmäßig in dem Moment. Das ist wirklich einfach Stress abbauen, runterkommen. Genau. Und sonst zum Spaß, ich glaube, was mir dann doch auch wahnsinnig Spaß macht, aber auch ein bisschen so eine Art Stressabbau sein kann, ist auch einfach hin wieder mal einen Tapetenwechsel zu bekommen, am Wochenende wegzufahren und so rauszukommen aus den vier Wänden. Das wäre bei Corona nicht so einfach, aber das ist sicherlich was ich gerne mache.
Wo geht's dann, wenn du jetzt in Berlin sitzt, in Berlin-Mitte, wo geht's dann hin?
Dann geht es hin und wieder an die Ostsee, in meine Heimatstadt, nach Köln geht es häufiger. Hin und wieder auch mal im Sommer, vor allem auch mal in den Süden, also dass man da auch mal irgendwie Italien, ich habe mal ein Jahr in Italien verbracht, deswegen bin ich da auch hin und wieder gern.
Musst du dann, wenn du runterkommen möchtest, musst du dann alleine sein oder eher in Gesellschaft?
In Gesellschaft. Gesellschaft ist gut. Ich brauche aber keine Riesengruppen. Also das ist kein Partytrip.
Also du kannst auch gut alleine sein?
Ja.
Achtest du ja nicht bewusst auf deine Ernährung?
Ja, in einem gewissen Sinne. Ich habe viele Ernährungsprogramme, nenne ich das jetzt mal, irgendwie ausprobiert. Also mal kein Fleisch zu essen für eine längere Zeit. Ich habe auch mal eine Zeit lang gar keine Kohlenhydrate gegessen. Das sind so Sachen, das habe ich mehr oder weniger aus Neugier immer so gemacht, um zu gucken, wie wirkt sich das aus auf mich. Ich glaube, da gibt es durchaus positive Sachen. Es gibt auch Zeiten im Jahr, da trinke ich gar keinen Alkohol. Da gibt es eben so Phasen, die ich mir so ein bisschen festgelegt habe. Ich habe aber nichts, an das ich mich immer halte. Aber ich achte schon darauf, also ich habe keine eiserne Regel, an die ich mich immer halte, aber ich achte natürlich schon darauf, dass ich ausgewogen esse.
du nach so langer Deutschland- und USA-Zeit, wenn man es dir anbietet, lieber Burger oder lieber Bratwurst?
Lieber Burger.
Okay, da kannst du nicht Nein sagen. Du, unsere 30 Minuten sind jetzt schon wieder vorbei, ist echt wie im Fluge vergangen. Wir hatten ja mit Schlafen angefangen und hören traditionell hier im Podcast auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
Die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen, versuche ich meistens, also ich versuche kein Handy vor den Augen zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Was, glaube ich, hin und wieder nochmal ganz gut geht, ist, wenn ich was lese, dann wirklich auf Papier, weil das eben nicht dieser Bildschirm vor mir ist. Und dann, und dann fällt man dann irgendwann in den Schlaf.
Lesen eher Romane oder Sachbücher dann?
Ich versuche, also ich tendiere mehr zu Sachbüchern. Ich versuche mir aber den Roman sozusagen nicht zu verbauen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man dafür noch sozusagen sich öffnen kann. Aber das gelingt mir nicht immer.
Hast du denn einen ganz heißen Tipp, ein gutes Buch der letzten Jahre, bei dem du nicht eingeschlafen bist?
Ja, da bin ich vorbelastet. Das muss ich jetzt sagen. Mein Bruder ist ja Autor und er hat ein Buch veröffentlicht. Das nennt sich Beckenrand. Das ist eine Novelle und die kann ich nur jedem empfehlen. Fand sie auch sehr gut.
Das geht auf jeden Fall in die Shownotes rein. Vinzenz, war mir eine Ehre. Danke, dass du heute zu Besuch warst.
Danke, Marco. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Du, alles Gute für dich. Und last but not least an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denk immer dran. Machen ist wie wollen, nur krasser.